Ja, schön, heute Abend bei euch zu sein und ich hoffe, dass wir auch einen angenehmen, anregenden Abend weiterhin haben. Ich fand es schon ganz interessant zuzuhören, was ihr so berichtet habt aus eurem Leben, zumindest die Leute, die jetzt nach vorne gekommen sind. Bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme, möchte ich noch zwei Dinge ansprechen als Angebote sozusagen. Und zwar für all diejenigen, die auch bei Facebook unterwegs sind, die lade ich ein, werdet meine Freunde. Also ja, also ihr könnt das gerne tun, nicht nur einfach so, sondern ich hatte mir zum Ziel gesetzt, als ich bei Facebook angefangen habe, da so alle paar Tage eine Gedankenanregung für das Leben und den Glauben mitzuposten. Also ihr werdet bei mir nicht lesen, ich habe jetzt gerade gegessen, ich gehe gerade schlafen, jetzt sitze ich gerade im Auto, also das schreibe ich nicht, ne? Sondern ich habe da zum Ziel gesetzt, so ein paar so Anstöße für das Leben und den Glauben dazu reinzubringen. Das sind dann immer so ein paar Gedankenanregungen, manchmal an einer Geschichte oder einem geschichtlichen Hintergrund, manchmal an einem Bibelvers oder so etwas. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne mit anschauen. Zweite Sache ist, für die Leute, die gerne lesen, wie ich das tue, ich habe hier vorne ein paar meiner Bücher mitgebracht. Ich habe etwas dickere und dünnere geschrieben. Hier habe ich mal die dünnere mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, nicht alle lesen so gerne. Und da ist zum Beispiel hier eines, das setzt sich auseinander mit Politik und Christ. Darf man als Christ Politik betreiben? Soll man es? Was steht darüber in der Bibel? Was sagt die Geschichte? Wie läuft das in der Gegenwart in der Politik? Hier ein Buch. Dann habe ich da unter anderem noch eines so bei den Vorwürfen vom Sakrileg. Also wie ist das? War Jesus verheiratet? Gab es apokryphe Evangelien? Wenn ja, was steht da drin? Auch ein Büchlein über Schöpfung und Evolution. Falls euch das interessiert, dürft ihr das gerne mitnehmen. Und falls ihr das habt, dürft ihr mir dann für jedes Buch 4 Euro dahinlegen. Ja, das erstmal dazu. Dann komme ich zu dem Thema von heute Abend. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, worum es sich heute Abend dreht, und zwar um die Frage von Gewalt. Und zwar insbesondere von Gewalt in der Bibel. Da noch genauer gesehen Gewalt im Alten Testament. Denn insbesondere im Alten Testament finden wir einige Beschreibungen von gewalttätigen Ereignissen. Und das fordert natürlich Menschen heraus, insbesondere Menschen, die keine Christen sind. Die nennen das, ihr müsst da nur nachschauen, bei irgendeiner der viel frequentierten Internetseiten, die von Atheisten betrieben wird. Und da findet ihr dann gleich ganze Listen von Bibelstellen, wo im Alten Testament Gewalt beschrieben wird. Und natürlich wird das als Argument genommen, zu sagen, hey, ihr glaubt an einen Gott, aber dieser Gott ist doch ethisch, moralisch disqualifiziert, weil da so viel Gewalt in der Bibel vorkommt. Manche Christen sind darüber erschreckt, manche Christen schweigen einfach darüber, kümmern sich nicht darum. Andere versuchen das irgendwie zu verdrängen, wegzuerklären. Manche Christen scheitern dann auch am Glauben aufgrund solcher Stellen. Sagen, das kann doch nicht sein. Gott, an den ich glaube, der lässt dieses Unheil nicht nur zu, sondern manchmal hat er es sogar befohlen. Und das ist ja tatsächlich keine ganz einfache Angelegenheit. Wie gehen wir damit um? Übrigens wird das auch nicht nur benutzt von Atheisten, sondern auch von Muslimen. Auf manchen muslimischen Internetseiten, da findet man genau ähnliche Hinweise. Das liegt daran, früher hat man den Muslimen vorgeworfen, gesagt, euer Gott ist doch gewalttätig, weil im Koran steht, dass die Ungläubigen verfolgt und getötet werden sollen. Und dann waren viele Muslime fleißig, haben im Alten Testament nachgeschaut und gesehen, ach, da gibt es hier auch Gewalttaten, die insbesondere vom Volk Israel oder am Rande des Volkes Israel stattgefunden haben. Und die Frage, der wir heute Abend nachgehen wollen, ist, wie ordnen wir das ein? Was machen wir damit? Und bevor wir auf einzelne Bibelstellen zu sprechen kommen, möchte ich erst einmal etwas anderes klären. Und zwar, ich möchte gerne klären, wie können wir in diesem Fall überhaupt Urteile fällen? Das heißt, wonach machen wir fest, ist Gewalt gut oder ist Gewalt schlecht? Denn es gibt wahrscheinlich keinen unter euch heute, aber sonst auch kaum einen Menschen, den ich in Deutschland kenne, der Gewalt generell in jedem Fall ablehnt. Vielleicht würden jetzt manche sagen, ja, ich lehne Gewalt doch in jedem Fall ab. Glaube ich eigentlich nicht. Wir könnten jetzt einzelne Beispiele konstruieren, wo ihr wahrscheinlich sagen würdet, also hier in diesem Fall, da ist Gewalt ja legitim. Und Gewalt meint ja nicht gleich jemanden umbringen, sondern Gewalt kann auch heißen, jemanden schlagen. Oder jemanden einsperren. Oder jemanden eine Strafe geben. Das ist ja auch Gewalt. Es sind verschiedene Formen von Gewalt, verschiedene Stufen. Also das Gewalt fängt nicht erst an, wenn der andere tot ist, sondern auch schon vorher, wenn du ihn geschlagen hast. Und selbst wenn du ihn festhältst oder du sagst, ich habe keine Gewalt, übe ich aus, ich binde den bloß fest. Und dann, wenn er nach 2 Wochen verhungert ist, ich habe ja nichts gemacht. Also das geht nicht, das ist auch Gewalt. Also Gewalt kennt viele Formen und Gewalt ist heute weit verbreitet. Diejenigen von euch, die Medien konsumieren, die werden sowieso mit Gewalt konfrontiert. Wer jeden Abend fernsieht, hat jeden Abend Gewalt. Und zwar manche, die real dargestellt wird, wie sie in anderen Ländern stattfindet. Manchmal Gewalt, wie sie in Spielfilmen zur Unterhaltung dargeboten wird. Nun, bei dieser Gewalt, da wissen wir meistens, die ist gespielt, das ist nicht echt. Die Schauspieler, die da mitgemacht haben, die leben alle noch. Nicht? Die sieht man dann hinterher auch auf Bildern irgendwo, wie sie wieder nett lächeln, obwohl sie im Film eigentlich umgekommen sind. Also das ist dann kein so großes Problem. Aber nehmen wir doch mal Beispiele aus unserem Alltagsleben und dann werden wir merken, wie schwierig das ist, genau zu beurteilen, welche Gewalt ist legitim und welche Gewalt ist denn nicht legitim. Und das müssen wir aber erst klären, ehe wir dann an die Bibel herangehen. Denn sonst, wenn wir einfach an die Bibel herangehen und sagen, das ist halt eine Gewalt, die ist mir so fremd, mit der habe ich gar nichts zu tun, das kann dann ganz schnell passieren. Aber wir müssen erst mal für uns klären, nach welchen Maßstäben sagen wir denn, diese Gewalt ist okay und diese Art von Gewalt ist nicht okay. Ich kann mal ein paar Fragen stellen und ihr könnt euch dann dabei melden, wo ihr denkt, dass diese Gewalt, die ist in Ordnung. Also nehmen wir mal an, du gehst heute Abend nach Hause und irgendein Typ lauert dich auf, reißt dich nieder und will dich vergewaltigen und jetzt haust du dem eine runter, sodass er in die Ecke fliegt und du kannst abhauen. Ist diese Gewalt legitim oder nicht? Wer sagt ja legitim? Also die meisten melden sich. Also falls das heute Abend vorkommt, du darfst zuschlagen. Also zumindest nach unserer Meinung, mit die wir jetzt geäußert haben. Das bedeutet also, in einem gewissen Rahmen halten wir Gewalt für in Ordnung. Oder nehmen wir einen anderen Fall, der hat in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren Aufsehen erregt. Und zwar ging es darum, ein Polizist sieht ein Entführungsopfer. Was weiß ich, das ist irgendwo ein bisschen weit entfernt, das ist ein Entführungsopfer, also man sieht das noch. Und daneben ist der Entführer und der hält jetzt dem Opfer die Waffe an den Kopf. Und wir wissen, der ist so durchgeknallt, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, gleich erschießt er sein Opfer. Darf der Polizist vorher, man nennt das dann einen finalen Todesschuss anbringen, also darf er den Entführer erschießen, ehe der sein Opfer erschießt? Was meint ihr? Ja oder nein? Ja, also das ist, für ja, jetzt meine ich, nicht für ja, ja. Also hier sind auch noch relativ viele Leute, nicht alle. Ich sehe schon manche, die würden lieber das Opfer sterben lassen, ne? Ist auch Gewalt. Ja, ich könnte ja fragen, nicht, wer ist dafür, dass Opfer erschossen wird? Keiner meldet sich. Ja, also gut, dann hofft ihr darauf, dass irgendwo im letzten Moment noch ein Eingreifen Gottes gibt. Oder der stolpert oder was weiß ich. Und dann erschießt er sich selbst und so. Und okay, also in vielen Fällen würden wir diese Art von Gewalt als legitime Gewalt ansehen. Wie sieht das denn zum Beispiel aus? Die meisten von euch kennen die Geschichte im Nationalsozialismus. Deutschland war nationalsozialistisch und dann irgendwann hatten die Amerikaner die Nase voll und hatten Deutschland den Krieg erklärt. Und schließlich, durch den Eingriff der Amerikaner, ist der Zweite Weltkrieg beendet worden und ist der Nationalsozialismus kaputt gegangen. War jetzt die Gewalt der Amerikaner okay? Oder hätten sie einfach weiter zuschauen sollen, wie Hitler ganz Europa erobert und dann unterdrückt? Wer meint, es war okay, dass die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg eingegriffen haben? Ja, das sind auch wieder einige. Also wir merken jetzt ganz verschiedene Formen von Gewalt und bei vielen dieser Gewalt, das heißt, ihr schlagen in bestimmten Fällen darf man. Töten in bestimmten Fällen darf man. Krieg führen in bestimmten Fällen darf man auch. Also da merken wir mit diesem, ich bin total pazifistisch, alles ist okay, alle anderen dürfen böse Sachen tun, alle anderen dürfen Gewalt ausüben und ich mache nichts. Das würden die meisten nicht vertreten. Unter anderem ist ja Dietrich Bonhoeffer ein Held für viele, weil er in dieser Zeit des Nationalsozialismus sich beteiligt hat an einem Aufstand gegen Hitler, der dann schiefgelaufen ist, aber das wusste man ja vorher nicht, wo er gesagt hat, ich beteilige mich daran, Hitler umzubringen, weil ich dadurch vielleicht 1 Million Menschen das Leben retten kann. Denn wenn Hitler vorher gestorben wäre, wären weniger Juden umgebracht worden, weniger Russen umgebracht worden, weniger Franzosen, Amerikaner und so weiter umgebracht worden. Auch weniger Deutsche. Auch weniger Christen, denn Hitler hatte auch Christen umgebracht. Was meint ihr? Ist es legitim, Hitler zu erschießen und dafür 1 Million Menschen das Leben zu retten? Wer meint ja? Also hier sind so einige, die sagen, dann immer noch 1 Million sollen sterben. Oder wie? Oder Gott soll eingreifen. Also es ist eine schwierige Sache, merkt ihr. Also viele Leute sagen, das ist okay, das ist erlaubt. Jetzt bei denen, die hier hardcore sagen, ja, man darf den ermorden, die würde ich jetzt noch fragen, wie ist das, wenn nur 100.000 gerettet werden? Oder nur 1.000? Oder nur 50? Oder nur 10? Ich will es euch nicht zu schwer machen. Ich will euch nur zeigen, so ganz einfach geht das mit der Gewalt heute eben auch nicht. Wir können nicht einfach sagen, keine Gewalt und nur das ist alles okay. Das tut kein Mensch realistisch. Es wäre auch nicht richtig, weil du dann zum Beispiel dem Gewalttäter Vorschub geben würdest. Ist da nämlich einer, der andere einfach zusammenschlägt, meinetwegen bei euch auf dem Schulhof oder so? Oder stellt euch vor, euer Nachbar, nicht? Überall kommt er zu seinem Nachbarn mit der Kalaschnikow und sagt, entweder rückt dein ganzes Geld raus oder ich erschieße dich und dann sagst du, okay, ich bin friedlich, also mein ganzes Geld. Der wird ja nur ermutigt. Der wird ja nur ermutigt, wenn da keiner was tut. Nicht? Also da ist ja die Frage, sollte man nicht hier auch was tun? Ich will euch jetzt nicht dazu anleiten, das zu machen. Also nicht, dass ihr jetzt Kampfsportausbildung macht, um dann demnächst da jemanden einen auf die Nase zu geben, so nicht. Ich will euch nur sagen, die Menschen, unter denen wir leben, beurteilen Gewalt unterschiedlich, je nach Alter, religiöser Zugehörigkeit, auch je nachdem, ob du heute lebst oder vor 50 Jahren gelebt hast. Vor 50 Jahren haben die Leute zum Beispiel den Kalten Krieg zum größten Teil befürwortet. Also Atomwaffen zu haben und mit dem Risiko, dass Millionen von Menschen in einem Atomkrieg umkommen, hielten sie für gerechtfertigt. Allerdings die Menschen vor 50 Jahren hatten zum Beispiel gemeint, kleine wehrlose Kinder zu töten, das ist falsch. Die meisten Deutschen heute meinen, kleine wehrlose Kinder zu töten, ist richtig. Ja, einige schauen mich jetzt seltsam an und denken, wo sind wir im selben Land? Naja, ich meine natürlich die Abtreibung. Ne? Denn es gibt ja unter anderem, nehmen wir mal nur das Beispiel der Spätabtreibung. Bei Spätabtreibung, da sind die Kinder vollkommen perfekt, ist alles genau da. Und wenn ein Kind behindert ist, darfst du das relativ spät noch abtreiben, ist total lebensfähig. Und der deutsche Staat sagt, okay. Und solche Kinder sterben tausendfach, jedes Jahr. Und der Staat sagt, okay, dieser Tod ist gerechtfertigt, der ist okay, der ist staatlich sicher. Ein Arzt, der das macht, der ein kleines Baby im Mutterbauch ermordet, kommt nicht ins Gefängnis. Der verdient sogar noch Geld damit. Die Mutter, die das tut, ja, die bekommt Mitleid, aber keine Strafe. Also hier hat sich unsere Vorstellung in Deutschland radikal verändert, was Gewalt neu ungeborenen Babys entgegenkommt. Das hatte man vor 50 Jahren gesagt. In keinem Fall, wenn du ein kleines ungeborenes Baby ermordest, dann kommst du ins Gefängnis. Heute sagt man, nein, es gibt gute Gründe, kleine ungeborene Babys zu töten. Ich finde dieses Beispiel insofern wichtig, weil wir argumentieren ja manches Mal, wir töten nur Menschen, die schuldig sind. Also das heißt, die irgendwas Böses getan haben. Hier hätten wir ein Beispiel, wo heute allgemein in Deutschland Menschen getötet werden, legitim, und der Großteil der Bevölkerung das befürwortet, ohne dass man diesem Baby ja eine Schuld zusprechen kann. Das Baby hat ja nichts gemacht und trotzdem tötet man das. Ihr wisst ja, dass in Deutschland, man schätzt etwa jedes Jahr, 130.000 ungeborene ermordet werden. Das ist ja so ein Massenmord. Also seit dem Zweiten Weltkrieg sind in Deutschland nie so viele Menschen ermordet worden wie jedes Jahr durch die Abtreibung. Ich nenne das als Beispiel, um zu zeigen, Gewalt und Gewalt gegen Embryos ist das in jedem Fall. Es gibt ja Bilder, Filme davon, wo man dann so eine Nadel reinsticht, um dann das Embryo zu zerstückeln oder zu töten und wo das Embryo zurückweicht. Wo man merkt, der Herzschlag beschleunigt, sich Angst auslöst. Das heißt, das ist tatsächlich eine Art Gewaltanwendung offensichtlich und zwar eine tödliche. Eine andere Sache, die unsere Nachbarländer schon befürwortet haben und zwischenzeitlich ein Großteil der Deutschen befürworten das auch, ist die Euthanasie. Wo man sagt, alte Menschen darfst du töten unter bestimmten Umständen. Und da gibt es jetzt verschiedene Kriterien, je nachdem, in welchem Land du bist. In manchem Land sagt man, wenn sie es wollen, die Alten selbst. In manchen sagt man, wenn die Angehörigen es wollen. In manchen anderen ist es dann auch so, naja, du verweigerst ihnen einfach bestimmte medizinische Hilfeleistungen, wo man sagt, die sind zu alt, das Geld ist zu knapp, also dann müssen die halt sterben. Also es gibt da verschiedene Varianten, verschiedene Vorgehensweisen. Generell geht man davon aus, unter bestimmten Umständen ist es legitim, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Und das ist ja eine Gewaltanwendung offensichtlich. Und hier merken wir, wie stark unsere Vorstellungen von Gewalt geprägt sind von dem, was die Gesellschaft uns so beibringt, was die Gesellschaft lehrt. Gesellschaftliche Veränderungen prägen das Bild, wann Gewalt legitim ist und wann nicht. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit anderen Ländern der Welt, dann merken wir, nicht alle Menschen in der Welt ticken so wie wir in Deutschland. Zum Beispiel, ich meine, es sind etwa 50 Staaten weltweit, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Todesstrafe kennen. Also wo die Leute zum größten Teil in dem Land sagen, unter bestimmten Umständen darf man einem Menschen das Leben nehmen, wenn er etwas besonders Brutales, Schlimmes getan hat. In Deutschland ist das nicht so. Und die meisten Deutschen sind stolz darauf, dass wir keine Todesstrafe haben. Aber jetzt ist die Frage, sind deshalb alle Amerikaner blöd, weil sie meinen, man solle das? Irgendwie auch schwierig, ne? Klingt ein bisschen ignorant, davon auszugehen, nur weil ich dieser Meinung bin, deshalb ist sie richtig. Denn wenn man die Meinungen abwägt, dann merkt man, ja, so ganz einfach ist das auch mit der Todesstrafe nicht. Und selbst manche Deutsche, wenn sie dann einen brutalen Fall sehen, dann fordern sie plötzlich doch wieder. Vielleicht erinnern sich einige daran, es ist noch nicht lange her, da gab es in Emden einen, ich glaube, Mord war das, Vergewaltigung, Mord. Und dann hat man einen Verdächtigen festgenommen, hat sich hinterher herausgestellt, dass es der Falsche war. Aber da war dann schon überall bei Facebook und auch so im Internet, waren Todesdrohungen. Man soll ihn umbringen und diesen gemeinen Kerl, der hat dieses wehrlose Mädchen getötet. Das war, da hat die Polizei ihn hinterher schützen müssen, nachdem sie festgestellt haben, er war es nicht, weil dann einige ihn lynchen wollten, die nicht glauben wollten, dass er es nicht war. Aber da merkt man, auch in Deutschland, wenn du selbst davon betroffen bist, wenn das vielleicht deine Freundin ist, deine Nachbarin ist, deine Schwester ist, die da grausam umgebracht worden ist, vollkommen sinnlos, plötzlich sind da nicht mehr die Argumente, ach, Todesstrafe ist blöd, sondern dann denkst du, dieser gemeine Kerl, der das gemacht hat, der soll sterben. Und das liegt im Menschen drin. Das kannst du sagen, okay, solange mir das nicht passiert, finde ich das schlimm. Aber es gibt eben viele Menschen, die sowas erlebt haben, die selbst Opfer von Gewalttaten geworden sind und die dann sagen, da muss man an diesen Menschen, die so rücksichtslos waren, da muss man auch Gewalt üben. Und da merken wir, das ist, in weltweit wird das unterschiedlich gesehen. Je nachdem, in welchem Land du bist, in welcher Kultur du bist. Was ich dadurch deutlich machen will, ist unsere Beurteilung, welche Gewalt legitim ist und welche nicht, hängt ganz stark an unserer Erziehung, an der Familie, in der wir aufgewachsen sind, in dem Staat, in dem wir leben, auch in der Epoche, in der wir leben. Ich habe ja gesagt, vor 50 Jahren dachten auch in Deutschland viele Leute anders. Manche Gewalt empfanden sie als schlimm, die wir im größten Teil heute nicht mehr als schlimm empfinden, und manche empfanden sie als gar nicht schlimm, die wir aber heute als falsch empfinden. Das heißt, auch selbst in Deutschland hat sich da ein vollkommener Wandel vollzogen. Und wenn wir dann in die Bibel hineinschauen, dann müssen wir natürlich sehen, die Bibel ist nicht nur 50 Jahre her. Das, was wir da beschrieben stehen im Alten Testament, das ist 2.000 bis 3.000 bis 4.000 Jahre alt. Und das heißt, Gewalttat, die wir da beschrieben stehen, hat in einer anderen Welt stattgefunden, vor einem anderen Hintergrund stattgefunden. Und die müssen wir, wenn wir sie bewerten wollen, auch vor einem anderen Hintergrund bewerten. Es ist einfach nur dumm, versuchen zu wollen, unseren heutigen Maßstab, den wir heute in Deutschland haben, vielleicht noch in einer Generation, den absolut zu setzen und sagen, alle, die den nicht teilen, die sind blöd oder die sind falsch oder unmoralisch. Erstmal würde das den Großteil der Menschheit heute treffen. Da würdest du sagen, der Großteil der Menschen heute ist blöd, weil sie nicht so denken wie wir in Deutschland heute. Und das würde natürlich in der Vergangenheit erst recht nicht klappen. Weil in der Vergangenheit lebten die Leute in anderen Situationen, bewerteten Dinge anders und hatten gute Gründe dafür. Manche Dinge, die wir heute rechtfertigen, würden sie als ganz schlimm ansehen. Und andere, die wir heute als ganz schlimm ansehen, die haben sie damals gar nicht als besonders problematisch empfunden. Und das liegt an verschiedenen Gründen. Das könnten wir jetzt lange analysieren, dafür brauchen wir ein bisschen Soziologie und ein bisschen Politologie und ein bisschen Kulturgeschichte und all so etwas. Unter anderem liegt das daran, dass beispielsweise, dass man sich heute in Deutschland bloß auf das irdische Leben konzentriert. Das ist einer der Punkte. Dass man das natürlich anders bewertet, als wenn man zu biblischen Zeiten davon ausgeht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Denn wenn du das Leben hier auf der Erde nur einmal hast und danach alles zu Ende ist, dann muss man sagen, ist das Leben zu nehmen einem Menschen das Allerschlimmste, was man tun kann. Wenn du allerdings davon ausgehst, und das haben die Leute im Alten Testament, dass eben nach dem Tod das Leben ja weitergeht, dann ist das gar nicht so schwerwiegend zu sagen, du nimmst den Menschen das Leben. Denn dann würde man sagen, das meiste kommt ja noch nachher. Das heißt, es verkürzt ein paar Jahre das Leben hier, aber die Millionen Jahre, die du dann noch irgendwo in der Ewigkeit verbringst, die sind davon ja nicht berührt. Also das heißt, auch hier kommt es ganz stark darauf an, welches Wirklichkeitsbild hast du. Also wir alle gehen mit einem bestimmten Bild an das Leben heran und bewerten nach diesem Bild, nach unserer Weltanschauung, ist eine Gewalttat legitim oder ist sie nicht legitim? Also ein Mao Zedong als kommunistischer Herrscher hat es als gar kein Problem empfunden, etwa 50 Millionen Menschen umzubringen, weil er gesagt hat, dadurch kann ich aber die glückliche kommunistische Gesellschaft schaffen. War für ihn gar kein ethisches Problem. Für Hitler war es gar kein ethisches großes Problem, Millionen von Juden, etwa 6 Millionen Juden umzubringen, weil er sagte, die sind sowieso Feinde der Gesellschaft. Also das heißt, bestimmte Gründe bringen Menschen dazu zu sagen, weil ich dieses Weltbild habe, dann ist Gewalt in einem gewissen Rahmen legitim. Und so müssen wir natürlich immer auch sehen, welches Weltbild tragen wir mit uns herum und legen wir dann an die Bibel an. Wir sind nicht neutral, wenn wir in der Bibel lesen, sondern wir haben unser Weltbild, was wir mitbringen. Und deshalb müssen wir da immer ein bisschen von abrücken, wenn wir dann einzelne Gewalttaten in der Bibel lesen. Ich möchte jetzt in der nächsten Stufe einmal ein paar Verse vorlesen, die wir in der Bibel haben und wo Gewalttat beschrieben wird. Und ich werde die einfach nur mal lesen. Ich werde hinterher so im Gesamtzusammenhang ein paar Worte dazu sagen, wie wir diese Gewalt denn beurteilen können und was wir dazu sagen können. Es gibt da ganz verschiedene Formen. Ich lese hier einmal ein paar Verse aus 4. Mose 21, Vers 1 bis 3. Und als der König von Arad, der Kanaaniter, der im Südland wohnte, hörte, dass Israel herankam, auf dem Weg von Atarim, zog er in den Kampf gegen Israel und führte etliche gefangen. Da gelobte Israel dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du, Herr, dieses Volk in meine Hände gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in ihre Hand und sie vollstreckten den Bann an ihnen und ihren Städten. Der Bann ist so ein festgefügter Ausdruck im Alten Testament, das hieß, alles getötet, alles muss getötet werden, was in dieser Stadt ist. Das heißt, Menschen und Tiere, Menschen, Männer, Frauen, Kinder, alle getötet und Tiere auch. Und das soll hier vollstreckt werden. Kampf gegen den König von Arad, 4. Mose 21, Vers 1 bis 3. Oder dann haben wir hier 4. Mose 21, Vers 34 und 35. Fürchte dich nicht vor ihm, hier ist der König von Bashan mit gemeint, Og, denn ich habe ihn in deine Hand gegeben, mit Land und Leuten, und du sollst mit ihm tun, wie du mit Shihon, dem König der Amoriter, getan hast, der in Heschbon wohnt. Und sie schlugen ihn und seine Söhne und sein ganzes Kriegsvolk, bis keiner übrig blieb, und nahm das Land ein. Also hier die ganze Armee getötet im Kampf. Oder 4. Mose 31, Abvers 3. Rüstet euch, Leute, zum Kampf gegen die Midianiter, die die Rache des Herrn an den Midianitern vollstrecken. Und sie zogen aus zum Kampf gegen die Midianiter, wie der Herr es Mose geboten hatte, und töteten alles, was männlich war. Und die Israeliten nahmen gefangen die Frauen der Midianiter und ihre Kinder, all ihr Vieh, all ihr Habe und all ihre Güter, raubten sie und verbrannten mit Feuer all ihre Städte, wo sie wohnten, und all ihre Zeltdörfer. Und Mose wurde zornig über die Hauptleute des Heeres und sprach zu ihnen, warum habt ihr alle Frauen leben lassen? So tötet nun alles, was männlich ist unter den Kindern und alle Frauen und die nicht mehr Jungfrauen sind und alle Mädchen, die unberührt sind, lasst ihr für euch leben. 4. Mose 31, Abvers 3. Also hier wieder Kriegszug, sie töten alle Männer und hinterher fordert Mose noch auf, warum habt ihr die Frauen nicht auch getötet? Zumindest die, die schon verheiratet sind, also die ein bestimmtes Alter überschritten haben. Oder 4. Mose 33. So sollt ihr alle Bewohner vertreiben vor euch her und alle ihre Götzenbilder und all ihre gegossenen Bilder zerstören und alle ihre Opferhöhlen vertilgen und sollt das Land einnehmen und darin wohnen. Denn euch habe ich dieses Land gegeben, dass ihr es in Besitz nehmen sollt. Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, so werden euch die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in eurer Seite werden und euch bedrängen dem Lande, in dem ihr wohnt. Also hier die Aufforderung. Vertreibt alle oder tötet alle in das Land, in das ihr hineinkommt, sonst werden sie hinterher euch Probleme bereiten. Oder 5. Mose 7, Abvers 1. Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er rottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du, und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben, und eure Töchter sollt ihr nicht ihnen zur ihren Söhnen geben und ihre Töchter sollen ihr nicht nehmen für eure Söhne, sondern so sollt ihr mit ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle abhauen, ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen. Also erst sie töten und dann auch alles andere verbrennen, was da mit ihnen zu tun hat. Oder noch etwas weiter, Josua 1, Vers 16. Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun, und wo du uns hinsendest, wollen wir hingehen. Wer dein Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinen Worten in allem, was du uns gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und unverzagt. Das sagen jetzt die Ältesten von Israel, sagen das dem Josua. Also alle, die dir nicht gehorchen, werden wir umbringen. Oder da ist dann Stadt erobert, also jetzt wird ja das Land erobert, da steht dann, so eroberten sie die Stadt und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Mann, Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Esel. Josua 6, Vers 21. Oder Josua 8, Vers 22 und folgende. Und sie erschlugen sie, bis niemand mehr von ihnen übrig blieb, noch entrinnen konnte, und ergriffen den König von Ai lebendig und brachten ihn zu Josua. Und als Israel alle Einwohner von Ai getötet hatte, auf dem Feld und in der Wüste, wohin sie ihnen nachgejagt waren und alle durch die Schärfe des Schwertes gefallen waren, da kehrte sich ganz Israel gegen Ai und schlug es mit der Schärfe des Schwertes. Und alle, die an diesem Tag fielen, Männer und Frauen, waren 12.000. Alte Leute, alle Leute von Ai. Josua aber zog nicht eher seine Hand zurück, bis er die Lanze ausgestreckt hatte, bis der Bann vollstreckt war an allen Einwohnern von Ai. Und dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Am Ende dieses Berichtes steht dann, und man machte einen großen Steinhaufen, der bis auf diesen Tag da ist. Also der erinnerte dann an die Eroberung von Ai. Also ich möchte das mal dabei belassen. Es gibt auch noch ein paar andere Stellen, die in ganz ähnlicher Weise berichten. Kriegerische Auseinandersetzungen. Wir haben im zweiten Buch Mose, auch im fünften Buch Mose, auch dann noch konkrete Anweisungen, wie man zum Beispiel mit Verbrechern vorgehen soll. Also Verbrecher, die zum Beispiel getötet werden sollen. Da wird dann genau noch unterschieden, wie nach heutigem Recht auch. War das ein Totschläger, also hat er aus Versehen jemanden getötet, oder hat er mit Vorsatz jemanden getötet? Wenn du mit Vorsatz jemanden getötet hast, dann soll dein Leben auch genommen werden. Das wird übrigens schon auch bei Noah gesagt, als der aus der Arche kommt. Da wird nämlich gesagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Das ist das erste Mal der Hinweis auf Todesstrafe für die Menschen, die andere getötet haben. Also, wir haben verschiedene Berichte, die wir nicht alle gleich einordnen können, und das möchte ich jetzt auch ein bisschen tun, nämlich verschiedene Stufen von Gewalt im Alten Testament besprechen und versuchen, ein etwas deutlich zu machen, woher diese Gewalt kommt und wie wir die möglicherweise einordnen können. Am Ende wird vielleicht immer noch übrig bleiben, dass wir sagen, also diese Form von Gewalt, die verstehe ich aber nicht, die ist mir aber komisch, das finde ich ungerecht. Kann immer noch sein. Aber vielleicht sollten wir dann vorsichtig sein, von diesem Ich empfinde das als ungerecht, nicht verwechseln mit das ist ungerecht. Das ist hoffentlich deutlich geworden. Denn wenn ich sage, das ist ungerecht, dann meine ich, dass ich in einem absoluten, überzeitlichen, für alle Menschen verpflichtenden Maßstab, dass ich den kenne und habe und alle anderen sich danach richten müssen. Ich hoffe, dass wir bisher schon gesehen haben, diesen Maßstab gibt es so nicht, sondern wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und schon allein heute werden wir uns nicht einig, weder hier in diesem Kreis, noch in Deutschland, noch weltweit, wo man Gewalt üben darf und wo nicht. Und wenn wir uns als Menschen heute schon nicht einig sind, dann können wir das schlecht erwarten, dass alle Menschen der gesamten Weltgeschichte sich nach dem richten, was wir nicht mal wissen. Also zuerst einmal müssen wir sehen, im Alten Testament wurde Gewalt als negativ dargestellt. Das ist die Grundlage, von der wir ausgehen müssen. Gott hat keine Freude generell an Gewalt und verbietet Gewalt kategorisch, beispielsweise im persönlichen, zwischenmenschlichen Bereich. Das war damals nämlich unnormal. Also damals herrschte in vielen Stämmen, Ländern und so weiter, wie es auch heute das noch gibt, eine Art Blutrache. Das heißt, hast du mir was Böses getan, dann tue ich dir auch was Böses. Ich frage da keinen Polizisten, keine Soldaten, keinen Staat oder sonst was, sondern ich gehe hin und bring dich um oder raub dir was oder so etwas. Das ist im Alten Testament streng verboten. Selbst wenn einer dein Familienmitglied umgebracht hat, durftest du nicht hingehen und den anderen umbringen. Streng verboten. Was du tun musstest ist, du solltest zu den Ältesten der Stadt gehen, das heißt juristischen Weg einschlagen. Die sollen genau untersuchen und überprüfen, ob das überhaupt stimmt, ehe du jemand anders umbringst. Und dann sollst du den nicht umbringen, sondern dann die hingehen, sollen den festnehmen und ihm die Strafe an ihm vollziehen. Welches dann auch immer ist. Also das heißt, hier so wurde gesagt, in deinem persönlichen Bereich sollst du normalerweise keine Gewalt üben. Und das merken wir auch, die Beispiele, die ich hier gelesen habe, das ist keine Ausübung von Gewalt aus persönlichen Gründen, aus Rache, Ärger oder sonst etwas, denn die war im Alten Testament auch verboten. Nun, dann gibt es eine Form von Gewalt, die wir wahrscheinlich auch heute noch als zumindest überlegenswert einordnen würden. Nämlich Gewalt zu üben an Menschen, die selbst schuldig geworden sind. Ich habe das Beispiel vorhin gesagt, der Vergewaltiger oder der Mörder, der gerade einen ermorden will. Wo wir dann sagen, oh, da könnten wir durchaus nachvollziehen, dass man hier Gewalt ausüben darf. Das ist ja das, was wir verstehen meistens unter Notwehr zum Beispiel. Und einige der Berichte, die wir gelesen haben, passen ja genau in dieses Muster. Da wurde gesagt, der König so und so überfiel das Volk Israel, wollte sie umbringen und dann beteten sie und Gott gab ihnen die Macht und dann wurden sie nicht umgebracht, sondern sie haben die anderen umgebracht. Also Kriegssituation, in der man selbst angegriffen wird und sich dann verteidigt. Und das würden die meisten von uns wahrscheinlich heute auch noch für legitim ansehen. Jetzt kann man natürlich unterschiedlich einordnen, wie lange sollst du die Feinde bekämpfen. Also ich muss zugeben, ich bin da eher so ein menschenfreundlicher Typ von meinem Gefühl her. Ich würde sagen, verfolge sie so lange, bis sie dich in Ruhe lassen und dann ist Schluss. Hier merken wir manchmal in der Bibel, geht es weiter. Da wird gesagt, nein, lass sie nicht laufen, sondern bring sie um. Und da wird auch die Begründung gesagt, wenn du es mich nicht tust, das wurde ja so beschrieben, dann sind sie ein Stachel in deinem Fleisch, dann warten sie nur, bis sie kräftig genug sind und dann hauen sie dir wieder eine rüber. Also, wenn die jetzt dich umbringen wollten, dann lieber räum da auf, damit du in der Zukunft weiter keine Probleme bekommst. Also angewandt auf die Nazis, genügt es zu sagen, wir bekämpfen die Nazis, bis sie keine Lust mehr haben und dann lassen wir sie in Ruhe. Ja, dann hätte Hitler, was hätte er gemacht? Hätte gewartet, bis alle weg sind und dann wahrscheinlich wieder aufgerüstet. Nicht? Denn hartnäckige Diktatoren, das weiß man, zum Beispiel Saddam Hussein in Irak, dem hat man ja mehrfach Mahnungen gegeben von der UNO oder man hatte da so einen Krieg gegen gehabt. Und dann hat er, sobald der Krieg vorbei war, nicht, dieser erste Golfkrieg, dann hat er aufgerüstet, Biowaffen, hat viele tausend Kurden umgebracht und eigene Leute umgebracht, weil manche lernen es eben nicht. Und da könnte man sagen, hey, vielleicht hätte man besser gleich ihn abgesetzt, eingesperrt oder umgebracht. Dann hätte man die ganzen Menschen Opfer nicht gehabt, die nachher noch umgekommen sind. Also das wäre ein Beispiel jetzt mal für die Gegenwart. Und da merken wir zumindest, manche von uns würden sagen, naja, so ganz eindeutig verurteilen kann man das nicht. Diese Art von Gewalt ist ein Stück weit nachvollziehbar. Dann gibt es auch noch, was die Bibel nennt, und zwar da, wo ein Mensch nicht nur einen anderen angreift, um ihn zu töten, sondern da, wo er andere schwere Schuld auf sich lädt. Also einer, der meinetwegen andauernd Menschen quält, unterdrückt. Oder was es bei den Kanaanitern häufig gab, dass sie Menschenopfer gebracht haben. Manchmal kleine Kinder verbrannt haben, dem Moloch oder dem Baal oder so etwas. Und dann hat man gesagt, das ist schlimm, das soll nicht passieren. Wir finden an einigen Stellen auch, da steht, Gott hat sie aus dem Land vertrieben, weil sie die und die Opfersachen gemacht haben. Könnt ihr nachlesen, beispielsweise im 5. Mose 18. Da steht dann, weil sie ihre Kinder durchs Feuer haben gehen lassen. Das ist nämlich genau das, was ich beschrieben habe. Dass man in schwierigen Situationen hat man Kinder geopfert, um dann zu hoffen, dass der Gott einem gnädig ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, ach, das gab es ja in der Bibel genauso. Nee, nicht ganz. Es gibt ja einmal nur im Alten Testament, wo ein Kinderopfer gefordert wird, das ist nämlich dann der Sohn von Abraham. Aber da wissen wir ja alle, wie das ausgegangen ist. Das hat Gott nur als Test gemacht. Es war nie gedacht, dass er getötet werden sollte. Sondern in der Bibel wird ja sogar verboten, du darfst Gott keine Menschenopfer bringen. Das ist verboten, soll man nicht tun. Aber in anderen Völkern gab es das, so etwas. Oder es wird dann beschrieben, wie sie andere Gebote Gottes immer wieder übertreten haben. Und zwar massiv. Wir sehen das an dem Beispiel von Sodom und Gomorra, wo dann ist, und da lässt Gott sogar noch mit sich handeln. Nicht? Dann sagt der Abraham, ey Gott, bitte vernichte die Stadt doch nicht, denn vielleicht sind da ja 100 Leute, die wollen dir nachfolgen, sind nicht so schlimm. Dann sagt er, okay, für die 100 vernichte die Stadt nicht. Und am Ende handelt er runter 50, selbst wenn 10 sind, sagt Gott, okay, wenn da 10 Gerechte sind in der ganzen Stadt, um dieser 10 willen bin ich bereit, keine Gewalt zu üben. Und hier merken wir, das ist auch ein Charakterzug Gottes im Alten Testament. Gott sagt nicht Gewalt um jeden Preis, sondern selbst bei den Menschen, die ihn täglich ins Angesicht schlagen, die ihn verspotten, die seine Gebote überschreiten, bei denen sagt er, okay, ich habe Geduld und du hast noch eine Chance und du hast noch eine Chance. Nur am Ende waren nicht mal mehr 10 da. Und als dann die Engel kommen in die Stadt, um den Lot zu warnen, was machen die Einwohner von Sodom? Die gehen hin und wollen diese Engel noch homosexuell vergewaltigen. Das genau da steht. Also gib sie uns heraus, damit wir sie erkennen. Und da steht da, erkennen ist nämlich ein Terminus technicus im Alten Testament für sexuell Verkämpfte haben. Die erschienen ja, diese Engel erschienen, die Männer. Und da waren andere Männer, die sagten draußen, gib sie uns heraus, wir wollen sie vergewaltigen. Und da merkt man, hey, das war wirklich ziemlich drunter und drüber. Ja? Und da hat dann Gott gesagt, da ist Schluss und hat diese Stadt vernichtet. Also hier könnten wir sagen, das sind Menschen, die sind schuldig geworden vor Gott. Und massiv. Wir lesen an einer anderen Stelle, dass Gott 400 Jahre Geduld gehabt hat mit den Kanaanitern. 400 Jahre, nämlich die Zeit, wo Israel in Ägypten war und hat dieses Land nicht vernichtet, um ihnen eine Chance zur Umkehr zu geben. Und einige sind ja auch umgekehrt. Im Beispiel von Ninive. Ninive ist eine Stadt, Gott sagt, oh, ihr seid so gottlos, ihr habt so viele schlimme Sachen getan, ich will euch vernichten. Dann kommt der Prophet Jona dahin, predigt das und die Leute sehen ein, dass sie falsch gehandelt haben. Sie bereuen, was sie falsch gehandelt haben und es passiert nichts. Kein Gericht. Sie leben weiter fröhlich und glücklich, alles ist in Ordnung. Das ist ja auch Altes Testament. Also immer wieder im Alten Testament gibt Gott Menschen eine Chance. Und hier wird gesagt, da, die Beispiele, die ich gelesen habe, sind fast alle, und das sind auch fast alle, die ihr in Internetseiten nachlesen könnt, sind fast alle, sind aus der Zeit der Landnahme. Das heißt, da, wo Mose und Josua ins Land Kanaan kommen und wo dann viele dieser krassen Kriege beschrieben werden. Und da sagt die Bibel, das ist gewesen, wo, nachdem sie 400 Jahre Zeit gehabt haben, umzukehren, nachdem Gott sie gewarnt hat, ihnen die Chance gegeben hat, umzukehren und sie diese Chance nicht genutzt haben. Und manche würden sicherlich sagen, wahrscheinlich so wie ich, würde großzügig sein, ach, lass ihn doch noch mal 100 Jahre. Nur hier ist die Frage, wer entscheidet letztendlich? Ist nicht irgendwann diese ewige Geduld auch eher schädlich, dass man sagt, hey, da bist du ja mitverantwortlich für all das Schlimme, was noch passiert in der Zwischenzeit? Nun gibt es manche Fälle, die uns dann auch Kopfzerbrechen bereiten, wo wir sagen, naja gut, man könnte ja jetzt aussuchen, wer ist denn schuldig in der Stadt und wer nicht? Das klingt doch seltsam, alle mit Stumpf und Stiel, alle zusammen werden getötet. Da fragt man gar nicht mehr nach, warst du nun dafür oder dagegen? Nun, jetzt müssen wir natürlich einerseits sagen, im Krieg realistisch kannst du nicht immer lange untersuchen, wer ist schuldig oder nicht. Also wie willst du das auch machen? Musst du jeden Soldaten, den du triffst, erstmal mit ihm diskutieren. Hast du schon jemanden ermordet? Bist du einverstanden mit dem Regime oder nicht? Ziemlich unrealistisch. Das klappt eben so nicht. Oder du kannst sagen, okay, du hast keine Uniform an. Oder du bist eine Frau. Was machst du in Ländern, in denen auch Frauen Soldaten sind? Auch Pech, nicht? Also auch schwierig. Also das heißt, in einem Krieg, wo du sehr schnell reagieren musst, ist das nicht ganz so praktikabel, dass man sagt, also erstmal lange testen. Aber gut, nehmen wir mal die, wo man hinterher gemerkt hat, jetzt ist der Krieg zu Ende und jetzt sollten trotzdem noch Leute getötet werden. Es scheint so eine Art Kollektivschuld da zu sein im Alten Testament. Und das scheint uns heute vollkommen absurd zu sein. Wir sind heute geprägt von der Aufklärung. Und die sagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das heißt, du kannst nur für eine Sache bestraft werden, die du selbst getan hast. Wobei wir sagen müssen, so ganz realistisch ist das eigentlich auch nicht. Und im umgekehrten Sinne denken manche gar nicht so. Also vermutlich gibt es unter euch ein paar Fußballfans. Ich muss sagen, ich kenne mich jetzt im Fußball nicht ganz so gut aus, deshalb, wenn ich jetzt ein falsches Beispiel nehme, könnt ihr mich hinterher korrigieren. Aber nehmen wir mal an, bei der letzten Deutschlandmeisterschaft, die nennt man nicht Deutschlandmeisterschaft, sondern, wie nennt man das? Nehmen wir eine Weltmeisterschaft. Nehmen wir mal an, bei der Weltmeisterschaft, irgendwann haben doch die Deutschen auch schon mal gewonnen, ne? Die deutsche Mannschaft, oder? So, und jetzt würde ich einen Fußballfan fragen, nach der gewonnenen Weltmeisterschaft, wer hat die Weltmeisterschaft gewonnen? Was würde der sagen? Ha? Der würde sagen, Deutschland? Nee, die meisten würden das sogar noch anders sagen. Ihr seid keine eingefleischten Fußballfans, ne? Genau, der würde sagen, wir haben gewonnen. Ich meine, da war doch, ich erinnere mich noch, als hier irgendwas, ich weiß nicht, war Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, da sind da durch Detmold und durch Lage die Leute mit Fähnchen durchgezogen, haben gejubelt, weil sie gewonnen haben. Und wer von denen hat mitgespielt? Wer von denen hat ein einziges Tor geschossen? Aber trotzdem waren sie richtig stolz und froh, wir haben gewonnen. Und da merkt ihr, das steckt in uns drin. Wir sind eben doch nicht nur Individuen. Wir wollen auch mal auf die Schulter geklopft werden, obwohl wir gar nichts dafür getan haben. Oder uns gegenseitig auf die Schultern klopfen. Ne? Sagen, wow, sind wir nicht toll, wir haben gewonnen. Oder auch bei der Olympiade, die jetzt gewesen ist. Ne? Dann ist ganz stark dieses Empfinden, wir haben eine Goldmedaille in so und so bekommen. Dabei haben wir gar nichts dafür gemacht. Häufig sind die Leute, die das spielen, nicht einmal Deutsche, sondern die sind irgendwann nach Deutschland gekommen und weil sie gut sind, hat man ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft gegeben und dann können sie Medaillen einfahren. Und trotzdem identifizieren wir uns mit dem und sagen, der kann vielleicht nicht mal Deutsch sprechen, sondern nur Türkisch, aber der spielt für die deutsche Mannschaft, also das sind wir. Und ich will jetzt auch gar nichts dagegen sagen, dass ihr, wenn ihr begeistert seid, das nächste Mal wieder sagen dürft, wir haben gewonnen. Was ich damit nur sagen will, ist, in manchen Bereichen empfinden wir genauso, wir gehören zu einer Gruppe, wir wollen den Ruhm. Nur natürlich die Strafe nicht. Nein, das nicht. Aber da gibt es nach deutschem Recht sogar so etwas, wenn du mit zu einer kriminellen Vereinigung gehörst, aber nichts Böses getan hast, wirst du trotzdem mit verurteilt, weil du mit zu der Gruppe gehörst. Wir wissen, in der Forschung von Familienkonstellationen ist es sogar so, dass häufig die Leute, die mit dabei sind, ja auch mit beteiligt sind oder mit geprägt sind davon. Oder denken wir da, als die Stadt Ai erobert wurde, da ist es dann ja, oder beziehungsweise da ist es danach, also der Achan, kennt ihr die Geschichte nicht, der Achan, der hat dann, obwohl er es nicht durfte, einige von den Schätzen gesammelt und dann wurde hinterher er und seine ganze Familie getötet. Da denken wir, nee, er war doch der Böse. Aber ihr müsst auch davon ausgehen, damals, da wusste die ganze Familie davon. Alle standen dahinter, alle wollten auch gern davon profitieren, von dem, was gestohlen war. Und deshalb galt die Strafe auch für alle. Also manchmal ist es so, jemand, der auf den ersten Blick unschuldig wirkt, ist nicht unbedingt unschuldig, sondern er ist mit dabei. Er gehört mit zu der Gruppe dahinter. Und nicht nur die Männer, die das Schwert geschlagen haben, sondern auch die Frauen, die dahinter standen und ihre Männer angestachelt haben. Oder die gerne auch vom Geraubten etwas haben wollten. Oder die vielleicht noch so hart haben, bring aber die Leute mal richtig um hier, Mann. Nicht? Zeig mal, ob du ein richtiger Mann bist. Ja, das ist übrigens gar nicht so daneben. Frauen sind in der Weltgeschichte nicht immer die Friedlichen gewesen. Manchmal denkt man so, die Frauen sind immer nur lieb und nett und die warten da nicht ganz still und ruhig. Gar nicht. Häufig sind die Frauen, die sogar zu Kriegen angestachelt haben. Denkt man meinetwegen in Russland, Katharina die Große. Nicht? Da gibt es Geschichten, wie sie ihre ganzen Liebhaber verbraucht hat, umbringen ließ, über die Klinge springen ließ. Die war ziemlich gewalttätig, die Frau. Hat Kriege mit initiiert. Oder Maggie Thatcher in England, nicht? Die eiserne Lady. Da hatten die Engländer das erste Mal eine Premierministerin. Und was macht die? Ein Krieg. Falklandkrieg. Da ist die richtig brutal. Nicht? Also das heißt, so ohne sind Frauen nicht immer. Und deshalb müssen wir auch sagen, ist es ein bisschen komisch, wenn wir sagen, okay, die Männer dürfen umgebracht werden, aber die Frauen nicht. Nein, bei damaligen Schlachten, da war das ganze Volk beteiligt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber wie ist es mit den Kindern? Nun, manchmal merken wir heute, dass Kinder mitbestimmt sind von der Familie, in der sie groß werden. Und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Zum Beispiel Bildungsuntersuchungen zeigen das. Jede Bildungsuntersuchung zeigt neu wieder, bist du in einer bildungsorientierten Familie groß geworden, in einer heilen Familie, sind deine Chancen immens viel größer, Abitur zu machen und zu studieren, als bist du in einer bildungsfernen Familie. Man weiß heute, dass es Leute gibt, die sind in der dritten Generation Sozialhilfeempfänger. Ja, und warum? Weil sie in der Familie groß geworden sind. Da hat man nie gearbeitet, hat man sich nie bemüht. Das mache ich auch nicht. Wieso soll ich das? Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ich weiß nur, meine Eltern, schon meine Großeltern, die haben immer geschlafen, die haben immer gechillt zu Hause. Das kenne ich auch nur so. Ich meine, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber man weiß, das ist ein riesiges Problem, dass wenn du in einer Familie groß geworden bist, wo keine geregelten Verhältnisse, bist du genauso. Oder man weiß, wenn du in einer Alkoholikerfamilie groß wirst, ist das die Wahrscheinlichkeit, dass du Alkoholiker bist, ich weiß nicht, irgendwie 5-mal größer als in der Gesamtbevölkerung. Das heißt, es ist eine Illusion, davon auszugehen, das kleine Kind, was lieb und nett aussieht, sei auch vollkommen unberührt davon. Auch schon Kinder sind mitbestimmt von der Umwelt, in der sie groß werden, in der Familie, von der sie geprägt werden. Und auch deshalb sind hier manchmal die Hinweise, auch die Kinder sollten mitgetötet werden. Weil man hier, und so wird das ja auch begründet, weil man sieht, diese Kinder werden genau zu dem, wozu die Eltern geworden sind. Und wir können das heute statistisch sagen. Gott konnte ja sogar in die Zukunft schauen, wusste sogar, ja, was werden die Kinder nun mal später tun oder nicht, und warnt dann sein Volk und sagt, ihr müsst das auch tun. Und wir merken ja, denen hat das ja keinen Spaß gemacht. Das seht ihr auch daran, die haben dann ihn doch nicht getötet, da musste ermahnt werden, ihr sollt es doch tun. Und am Ende, wenn ihr mal weiterlest im Josua, das ist ja nicht nur so grausam, sondern lest ihr, am Ende haben sie es eben alles nicht getan. Und dann nach ein paar Jahren ist genau das passiert, was Gott gesagt hat. Nämlich ein Großteil des Volkes Israel war immer in Kämpfen und ist umgekommen mit den Kananitern, die noch da waren, weil die eben dann das Land überfallen haben. Ständige Auseinandersetzungen, die ganze Zeit der Könige durch. Und was immer wieder gekommen ist, und das hat Gott auch vorher vorgewarnt, ist diese Vermischung von Abgötterei und Unmoral. Von unmoralischem Leben, wo Arme ausgepresst werden, wo Arme umgebracht werden. Wir lesen das in den Sprüchen, in den Propheten. Dass Israel es dann genauso gemacht hat wie in den Völkern ringsherum. Sich nicht nach den Ordnungen Gottes gerichtet hat, weil sie verführt worden sind durch die Leute, die eben Gott nicht nachfolgen wollten. Und davor wollte Gott sie bewahren. Und wenn ich das heute lese, würde ich sagen, ich würde mir das trotzdem nicht wünschen. Ich würde mir trotzdem wünschen, lass die Leute übrig. Aber genau das hat Israel hinterher getan und hat den bitteren Preis dafür bezahlt. Also es ging hinterher schlecht. Und da merken wir, mit diesem Gewalt üben ist eben nicht ganz so einfach, wie wir das vielleicht auf den ersten Blick sehen. Gewalt ist unangenehm und Gott will auch Gewalt nicht, aber er ist in manchen Stellen realistisch für die Welt, in der damals die Israeliten gelebt haben und in der wir heute leben. In Deutschland, wo wir seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg mehr gehabt haben, wo keiner von euch je in einer Kriegssituation gewesen war, wo wir einen sicheren Staat haben, weil wir Bundesgrenzschutz haben und Polizei haben und Verfassungsschutz und all so etwas, die ja Gewalt ausüben, die eben Terroristen, wie zum Beispiel einige islamistischen Terroristen, da von der Saulandzelle zum Beispiel, festgenommen haben, ehe sie einen Anschlag gemacht haben. Deshalb können wir ja so in Frieden leben, aber nur, weil ein gewisses Maß von Gewalt ausgeübt wird, im Land und außerhalb des Landes. Und wir profitieren alle davon. Und die Länder, in denen Menschen Krieg erlebt haben, und das sind ja ganz viele, da denken die Menschen über Krieg auch anders. Manche sehnen sich regelrecht danach, dass andere dazukommen und Gewalt ausüben, damit es ihnen besser geht. Denken wir an eine der letzten Auseinandersetzungen in Libyen. Da haben die libyschen Aufstände gegen den Gaddafi, die haben auf Knien die Leute gebeten aus Europa und Amerika, bitte kämpft für uns, damit der Gaddafi uns nicht noch alle umbringt. Und das können wir uns ja nicht vorstellen. Ich würde jetzt eher sagen, ach Friede, lasst ihn doch in Ruhe und ihr müsst ihn doch nicht töten und all sowas. Ne? Aber hätte man es nicht getan, der hätte all die Leute platt gemacht. Genau wie viele Diktatoren vor und nach ihm. Und dann waren die hinterher froh, dass amerikanische Bomber gekommen sind, europäische Bomber, und haben da andere Leute ihres Landes umgebracht. Waren froh darüber, dankbar dafür, haben darum gebeten. Wir sind bis heute dankbar dafür. Jetzt kann man so sagen, ich finde den Krieg blöd, ich finde den Krieg gut, ich bin eigentlich eher gegen jeden Krieg. Nur ist immer die Frage, ist das eine christliche Motivation oder eine aus Gottes Sicht oder ist das eher eine menschliche, weil wir halt nie in der Lage waren, dass wir wirklich Gewalt gebraucht haben. Weil wir immer in einem beschützten Rahmen gewesen sind, wo es keinen Krieg und Auseinandersetzung gab. Vielleicht empfinden wir da ganz anders als Menschen, die mit Gewalt groß werden und manchmal merken, es braucht eine gewisse Gewalt, um das Böse, den Bösen in Schach zu halten und stärkeres Leid zu verhindern. Und das finden wir auch ganz klar in der Bibel, dass Gewalt ist keine Dauerlösung. Als Gott die Welt geschaffen hat, war sie gewaltfrei. Es gab keine Gewalt. Und Gott verheißt auch, dass in der Ewigkeit, wo dann eben der eigene Wille der Menschen, die gegen Gott sind, keine Rolle mehr spielt, wo dann eben die Menschen nur auf Gott hören, dann wird es auch keine Gewalt mehr geben. Braucht es auch nicht mehr. Sondern dann steht, dann werden alle hier nur noch Palmen schwingen und Halleluja singen oder was weiß ich. Also jedenfalls soll es schön werden, wird uns gesagt. Aber kein Krieg, keine Gewalt, keine Auseinandersetzung. Steht ganz deutlich, wo Gott seine neue Erde schafft, da werden alle Tränen abgewischt und alles Leiden wird vorbei sein. Es wird kein Krieg mehr sein. Das heißt, dieser Krieg, auch wenn Gott ihn rechtfertigt oder sogar anordnet, dann ist er immer nur eine vorübergehende Lösung, eine zeitlich befristete Lösung, eine Ultima Ratio, wo es keine andere Lösung zu geben scheint, aus der Sicht der Menschen damals, wo sie manchmal zukünftiges Leid verhindern soll, wo sie manchmal ein Exempel statuieren soll, also sagen soll, hier ist eine Grenze, da geht es nicht weiter, hier ist Schluss. Manchmal, wo jemand gestraft werden soll, der Böses getan hat. Manches Mal, wo jemand, der angegriffen wird, zurückschlagen darf, also das heißt, wo du dann dich verteidigen darfst, und also solche Fälle werden da erwähnt. Und wenn wir jetzt diese einzelnen Fälle durchgehen, dann merken wir, ja, es gibt in dem Alten Testament Gewalt, aber die ist nicht so übermäßig und sie hat an den meisten Stellen eine Begründung, die wir heute vielleicht nicht mehr teilen. Aber wo wir uns immer überlegen müssen, ist das eine Beurteilung, die wir vollziehen, die allgemein verpflichtend für alle ist, oder erkennen wir, dass auch unsere Einordnung von Gewalt zeitlich begrenzt ist, von bestimmten Ideologien und Wertvorstellungen geprägt ist, die eben gerade heute gelten, zu unserer Zeit, die vielleicht in 50 Jahren wieder ganz anders sein werden. Darüber hinaus müssen wir eben sehen, Gott sagt, er will am Ende Gewalt beenden. Wir müssen auch sehen, diese Aufforderung zur Gewalt im Alten Testament ist keine Aufforderung für uns als Christen heute. An keiner Stelle im Alten Testament steht so etwas, überall, wo du einen Ungläubigen siehst, wirst du ihn ermorden. Oder wenn dir einer auf die Nerven fällt, schlag ihn tot oder so. Gerade nicht. Sondern hier war ja nur Gewalt in einem bestimmten Rahmen zeitlich befristet, historisch befristet. Jesus sagt dann ja sogar, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Also er steckt das Schwert weg, mach es nicht. Also das heißt, das, was wir im Alten Testament lesen, ist eine Beschreibung eines historischen Ablaufs, wie es damals vor 3000 Jahren gewesen war. Und dann werden Begründungen gegeben, warum Gott in dieser historischen Situation eine bestimmte Form von Gewalt gerechtfertigt hat. Aber das, was wir auch gesehen haben, ist, wenn es Umkehr gab, wenn es Reue gab, dass Gott dann auch Schluss gesagt hat, keine Gewalt mehr. Also nicht Gewalt um jeden Preis, weil Gott Freude dran hat oder so, sondern nur Gewalt, soweit es eben nötig, aus Gottes Sicht nötig gewesen ist. Aber keine Aufforderung für uns heute ebenfalls gewalttätig zu sein, sondern zeitlich befristet auf die damalige Situation. Und die Herausforderung ganz am Ende wird wahrscheinlich immer noch bestehen, vertraue ich Gott? Also gestehe ich ein, dass meine Beurteilungen nicht immer perfekt sind, sondern dass ich sage, Gott, wenn du sagst, hier soll der Krieg geführt werden, damals, vor 3000 Jahren, dann war es richtig. Und das ist eine Vertrauensaussage. Das ist nicht eine Aussage, ich beurteile das. Das ist vielleicht auch eine ähnliche Aussage, wie der Soldat es seinem General gegenüber tut, wenn der General sagt, also hier, da sind die feindlichen Panzer, beschießt die. Dass ich sage, nee, das sehe ich aber nicht ein. Die armen Leute, die da drin sind und denen tut das weh und so, will ich nicht. Hier ist dann immer die Frage, vertraust du deinem militärischen Führer, dass er das Richtige macht oder nicht? Jetzt kannst du ihm misstrauen. Und manchmal ist es auch richtig, es gibt auch Leute, die machen falsche Befehle. Aber jetzt die Frage bei Gott. Also wenn Gott das angeordnet hat, sollten wir zumindest in Erwägung ziehen, dass Gott vielleicht wirklich Gründe gehabt hat, warum das gerechtfertigt ist, wenn das auch Gründe sind, die wir heute in unserer anderen Lebenssituation nicht mehr in genau derselben Weise nachvollziehen können. Dann ist mehr ein Vertrauen darauf, Gott, du machst es richtig. Und wenn es ein Gott ist, der schon im Alten Testament sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Das kommt ja nicht erst durch Jesus, das ist ja schon im Alten Testament. Wenn im Alten Testament steht, dass du den Fremden, der in deinen Mauern sind, nichts tun sollst, sondern ihn unterstützen sollst. Wenn im Alten Testament sogar steht, wenn dein Feind vorbeikommt mit seinem Esel und der Esel zusammenbricht, dann sollst du hingehen und dem Feind helfen und die Sachen tragen. Wenn das im Alten Testament drin steht, dann merken wir, da ist eben nicht dieser Gott, wie uns manche Atheisten oder Muslime glauben machen wollen, der nur das Böse will, der einfach Leute unterdrücken und fertig machen will, sondern da ist da ein Gott, der eigentlich das Gute für die Menschen will, der nur weiß, dass es manche Situationen gibt, wo dieses Gute nicht direkt erreicht werden kann oder wo Menschen unverbesserlich sind oder wo viele negative Auswirkungen dabei sind. Und dann rechtfertigt er tatsächlich Gewalt. Und das ist etwas, was uns heute herausfordert. Also Gott ist im Alten Testament kein Pazifist, aber was wir sagen können, und das habe ich bei einigen Beispielen deutlich gemacht, er ist auch keiner, der Gewalt um jeden Preis will. Einige Sachen, die uns seltsam vorkommen, wie jetzt sollen alle getötet werden, jetzt sollen auch die Frauen getötet werden, jetzt sollen die Kinder getötet werden. Ich habe Beispiele dafür genannt, was dahinter stehen könnte als Argumentation. Ich will nicht sagen, das ist die Argumentation, aber es könnte dahinter stehen, weil damit es uns ein bisschen verständlicher erscheint vielleicht. Und bei all dem denkt daran, ihr seid nicht aufgefordert, Leute zu töten, sondern hier geht es nur darum, kann ich damit leben, was da in der Bibel steht? Kann ich trotzdem noch sagen, Gott ist gerecht, auch wenn er das angeordnet hat? Nur darum geht es. Es geht in keinem Fall darum, dass wir da Konsequenzen für heute rausziehen, denn da haben wir keinerlei Aufforderungen, hatte Israel auch nicht, einfach jedem, der nicht ins Konzept passt, umzubringen. Ja, an dieser Stelle mache ich einfach mal Schluss. Das war ja so ein Überblick über das Thema. Es wird ja in der nächsten Woche und übernächsten Woche, glaube ich, noch weitergehen, wo ihr euch mit anderen Aspekten von Leid und Gewalt auseinandersetzt. Das, was ich in jedem Fall hier aber auch noch gerne habe, wenn ihr Fragen stellt, und zwar möglichst jetzt gleich. Und zwar Fragen, wo er sagt, das möchte ich noch etwas näher erklärt bekommen oder hier bin ich ja gar nicht einverstanden oder das muss man ja ganz anders sehen, dann bitte stellt die Fragen jetzt und besser hier, als ihr nehmt sie mit euch nach Hause. Denn ich weiß nicht, vielleicht löst er sie auch zu Hause, aber hier haben wir mehr Leute, die darüber nachdenken können und vielleicht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Lösung finden. Also, Beiträge, wo ihr noch ein paar geniale Ideen habt, wo ihr Rückfragen habt, nicht einverstanden seid oder sonst etwas. Bitteschön. Also. Okay, also im Alten Testament hat Gott durch Mose Todesstrafe angeordnet. Es gab verschiedene Vergehen, die mit Todesstrafe geahndet werden sollten. Das bekannteste, was auch heute ja noch so in vielen Ländern praktiziert wird, ist Mord. Also das heißt, wir wissen ja auch zum Beispiel in den 10 Geboten, viele übersetzen ja falsch, du sollst nicht töten. Eigentlich steht da, du sollst nicht morden. Also Gott hat da nicht verboten, dass einem Menschen das Leben genommen werden darf. Er hat nur gesagt, du sollst es nicht aus eigensüchtigen oder niedrigen Motiven tun. Sondern wenn es einen guten Grund dafür gab, nehmen wir mal an, da ist einer, Schwerverbrecher, dann sollst du dem sogar das Leben nehmen. Und jetzt können wir die Frage stellen, warum? Nun, einerseits lag es daran, es gab damals zur Zeit des Alten Testaments keine Gefängnisse. Könnt ihr nachlesen, gab es nicht. Man hat Leute gefangen gesetzt, immer nur für eine kurze Zeit, bis der Prozess lief. Es gab keine Gefängnisstrafe als so etwas. Jetzt kann man auch sagen, warum? Können wir die Frage stellen. Es gibt heute viele Leute, die an der Wirksamkeit von Gefängnisstrafen zweifeln. Also auch Rechtswissenschaftler zweifeln daran, weil das Ergebnis ist, mich sprecht mal mit Leuten, die im Strafvollzug arbeiten. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die sagen dir, die allermeisten siehst du wieder, braucht nur ein paar Jahre, dann siehst du sie wieder. Die kommen und die gehen und das ist häufig ihr Leben lang. Und da merken wir ganz, ganz häufig, wirkt Strafe im Gefängnis nichts. Manchmal erfolgt sie sogar noch, dass die Leute schlimmer werden, weil da lernen sie dann die richtigen Knackis kennen, die richtig harten Kerle. Und lernen von denen und sind mit denen immer zusammen. Und wenn sie rauskommen, sie kennen ja niemanden mehr, also suchen sie die Nähe wieder von denen und kommen wieder auf die dumme Ideen. Also das ist eine Sache, die scheint nicht sehr stark zu funktionieren. Und deshalb im Alten Testament hatte man es nicht. Und deshalb gab es dann entweder Geldstrafen oder Körperstrafen. Und Geldstrafen heißt, du musst es dann eben dem, der geschädigt worden ist, eine Wiedergutmachung zahlen. Oder Körperstrafen hieß, du wurdest zum Beispiel getötet. Ja, ich meine, es gab auch noch andere, da gab es auch noch irgendwelche anderen Körperstrafen, die man ausgeübt hat, aber getötet. Ich habe euch ja auch gesagt, dass man den Tod nicht als das Allerschlimmste angesehen hat, vor dem Hintergrund, wenn du zu Gott kommst und gerettet bist, ja, dann ist deine Zeit auf der Erde verkürzt, damit du nicht nochmal jemand anders was Böses tust. Vor dem Gedanken, wer der einmal mordet, hat vielleicht auch geringere Hemmungen, wieder zu morden. Das war so eine Sache. Und es sollte auch eine Art Genugtuung für die Angehörigen des Ermordeten sein. Und dass diese Emotion da ist, da hat jemand mich ermordet und der geht einfach so aus, ohne großen Schaden, das empfinden die Menschen bis heute noch als ungerecht. Und zwar besonders die betroffen sind. Fragt mal irgendjemanden, wo das Kind grausam umgebracht worden ist. Fast alle sagen da, wenn sie finden es ungerecht, wenn der einfach auf freien Fuß gesetzt wird. Ohne große Sache. Und wenn man sieht, in Deutschland, je nachdem, wenn du jemanden ermordest und du bist Ersttäter, also hast du natürlich viele andere ermordet vorher, dann kann es manchmal sein, 5, 6 Jahre im Gefängnis. Je nachdem, was das für ein Fall ist und was Bösartigkeit und so weiter dahinter stand. Und viele empfinden das als ungerecht und sagen, nee, das ist aber viel zu wenig. Natürlich, die große Problem ist dann bei der Ausübung der Todesstrafe heute, was ja nicht unser Thema ist, aber heute ist dann die Gefahr, dass man jemanden verurteilt, der eigentlich gar nicht schuldig ist. Weshalb sich in den USA auch die Prozesse endlos lang ziehen, denn ehe jemand da hingerichtet wird, das vergehen ja häufig Jahre bis Jahrzehnte. Und dann ist noch eine Eingabe und noch eine Eingabe und noch eine Prüfung und noch eine Prüfung. Aber eben, weil man nie hundertprozentig sicher sein kann. Und so ist ein Abwägen. Aber im Alten Testament gab es die Todesstrafe im Auftrag von Mose, also durch Gott von Mose. Und da wurde gesagt, unter bestimmten Umständen, da sollte das Leben genommen werden. Aber da lesen wir im Alten Testament noch ganz genau, ich habe das ja nur kurz erwähnt, wann sollte jemand getötet werden oder nicht, wenn du aus Versehen jemanden getötet hast. Da wird ein Beispiel gesagt, du hast deine Axt und die hast du nicht gut festgemacht und dann haust du damit zu und dann löst sich die Axt und schlägt jemand anders tot, zum Beispiel. Dann solltest du nicht getötet werden. Das gilt dann eben als fahrlässige Tötung, so nennt man das heute auch noch. Also nur, wenn du mit Vorsatz aus niedrigen Motiven einen anderen Menschen getötet hast, dann sollte dein Leben beendet werden. Vorausgesetzt, es sind 2 oder 3 Zeugen und man kann es eindeutig nachweisen, dass du es getan hast. Das ist natürlich auch in der Bibel die Voraussetzung. Also auch in der Bibel war man nicht nur blauäugig, sondern man wusste natürlich, es gibt auch falsche Anklagen. Was weiß ich, du magst deinen Nachbarn nicht und sagst, der hat den und den ermordet und das stimmt gar nicht, was du selbst. Da muss man natürlich Zeugen dafür haben. Ne? Das ist ja auch klar im Alten Testament schon. War das so in die Richtung, was du noch wissen wolltest oder... Oder noch was Spezifisches? Okay. Gut, noch Fragen, Anmerkungen oder Kritik, wo ihr sagt, diesen Punkt, den will ich aber noch was genauer, oder das verstehe ich ja gar nicht, oder damit bin ich gar nicht einverstanden, dann bitteschön. Nicht. Nicht. Ja. Okay, also erstmal möchte ich ja sagen, für all diejenigen, die vom mennonitischen Hintergrund sind, seid froh darüber und stolz darauf. Also die Mennoniten haben hier viel Positives geleistet und getan, das muss man ganz deutlich sagen. Und schon allein nur, was sie gemacht haben, sie haben sich aus vielen nutzlosen Streitereien rausgehalten und dann haben sie natürlich weniger Schuld auf sich geladen. Auch das ist sehr positiv. Also deshalb, nach Frieden zu trachten und pazifistische Motivation zu haben, ist in jedem Fall erstmal gut. Also das ist Grundvoraussetzung davon. Mit dem Pazifismus der Mennoniten in der Realität ist es allerdings nicht ganz so schön, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn ganz so lieb und nett waren die Mennoniten auch nicht immer. Also zum Teil haben sie ja in Russland dann zum Beispiel andere, nämlich nicht Mennoniten, angestellt, die dann für sie gekämpft haben, was dann auch nicht irgendwie so ganz friedlich ist. Also einige gab es da. Es gibt heute auch Mennoniten, die durchaus befürworten, zum Militär zu gehen. Also heute ist die Aufsicht der Mennoniten etwas weit gefächert. Und Gewalt heißt ja, wie ich gesagt habe, nicht nur zu sagen, ich töte jemanden. Und jetzt könnt ihr sagen, gibt es keinen Mennoniten, der einen anderen mal geschlagen hat, beschimpft hat oder die Tür abgeschlossen hat vor den Kindern? Ja, natürlich gibt es die. Das ist auch Gewalt. Gewalt ist nicht erst beim Töten, sondern Gewalt fängt natürlich früher an. Nun, wie sieht das aus? Ich habe euch ja deutlich gesagt, im Alten Testament ist keine Aufforderung, dass wir als Christen heute Gewalt ausüben sollen. Habe ich mehrfach betont. Allerdings, das heißt nicht, dass Gott nicht generell Gewalt ausübt, sondern das finden wir ja sogar im Neuen Testament. Du sollst nicht selbst dich rächen oder so, sondern Gott ist derjenige, der Rache übt oder der Gewalt, also der Strafe gibt. Aber Gott wird Strafe geben, das ist ja im Neuen Testament auch ganz klar. Sehen wir im Beispiel in der Rede Jesu. Jesus war kein Pazifist in dem Sinne, steht sogar am Ende der Zeiten, wird er wiederkommen, wird alle Menschen richten. Und da wird er zu den einen sagen, du bist gerettet und du gehst verloren. Du bist ewig von Gott getrennt. Also das heißt, das ist ja schon nicht pazifistisch. Das ist ja, denn immerhin beschreibt er den Ort der Trennung von Gott als nicht schön. Etwas mal locker gesagt. Ne? Also das ist nicht so. Oder Jesus selbst, der dann die Geißel nimmt und da die Leute, nicht, die Händler aus dem Tempel raustreibt. Das ist nicht unbedingt pazifistisch. Also jetzt will ich nicht sagen, warum wir müssen es machen. Da müssen wir unterscheiden. Christen sind für ihr Privatleben und ihre Verantwortung zum Frieden aufgerufen. Da finden wir ganz deutliche Aussagen in der Bergpredigt. Segnet die euch fluchen, betet für die euch verfolgen und all solche Sachen. Das ist unser Auftrag für unser privates Leben im Gemeindealltag und so weiter. Also dieser Pazifismus ist da, aber der ist nicht im Alten Testament. Der ist auch nicht das Problem, wo wir sagen, warum hat Gott denn da an anderer Stelle Gewalt geübt oder befohlen? Das hat er getan. Und das können wir nicht wegerklären, das ist da. Aber an anderer Stelle hat er die, die Jesus nachfolgen wollen, zur Friedfertigkeit aufgerufen. Allerdings auch hier, ich möchte jetzt nicht die ganze Frage verhandeln, dürfen wir Gewalt üben heute oder nicht, das ist nämlich eine ganz andere Frage noch. Deshalb will ich nur darauf eingehen, insofern, wie es jetzt die Gewalt im Alten Testament betrifft. Denn wir können jetzt auch noch zu Recht die Frage stellen, darf ein Christ heute zum Wehrdienst gehen, darf ein Christ Polizist werden, darf ein Christ Steuerbeamter werden, weil Steuerbeamte auch eine gewisse Gewalt ausüben. Ne? Nur nicht Tötung, aber immerhin Gewalt. Das kann damit sein, da wird dein Hab und Gut gepfändet. Das ist auch Gewalt, wenn dir jemand das Haus wegnimmt oder so. Das ist auch Gewalt. Da sind die Steuerbeamten mit bei der Partie oder so. Zollbeamte üben Gewalt aus. Und ich meine, letztendlich könnte ich sogar sagen, manche Lehrer üben Gewalt aus. Oder Schüler, wie sieht das aus? Wenn ein Lehrer sagt, du musst die Hausaufgaben machen, du wirst nicht durchgelassen, das ist auch Gewalt. Na gut, aber ihr meint wahrscheinlich jetzt eben körperliche Gewalt bis hin zum Tod. Nein, aber auch da ist es so, wir müssen erstmal genau definieren, welche Gewalt wir meinen. Aber selbst nehmen wir die Gewalt zum Tod, da ist die Aufforderung, du sollst dich nicht als Christ selbst rächen, du sollst nicht als Christ an anderen schlagen oder sonst irgendwas oder gar töten. Aber das ist was anderes als das, was im Alten Testament dem Volk Israel aufgetragen worden war, in dieser historischen Situation. Aber am Ende komme ich nochmal dahin, wo ich am Anfang gesagt habe, wenn ihr Mennoniten seid oder welche als Vorfahren habt, seid stolz darauf, die haben viel Gutes getan und haben manche Fehler nicht getan. Auch schon das allein war gut, ne, was andere gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganz befriedigend war, aber sonst müssen wir nochmal ein Seminar machen, soll ein Christ heute Gewalt üben und in welchem Rahmen und wenn ja, wie viel oder nicht und all so Sachen. Aber das ist dann ein eigenes Thema noch. Hier ging es ja mehr jetzt um den apologetischen Hintergrund, also um den Hintergrund, inwiefern können wir Gott noch Vertrauen schenken, inwiefern ist Gott gerecht, wenn er im Alten Testament Gewalt anordnet oder selbst durchführt. Ja, noch Fragen, Anmerkungen, Kritik, andere Meinungen? Also ihr habt schon gemerkt, ich bin friedlich hier, ich mache keinem was, wenn ihr jetzt eine andere Meinung habt oder was sagt, dürft ihr, kein Problem. Aber trotzdem nicht. Also ihr seid noch friedlicher, nicht? Keiner ist heute zu Streit aufgelegt und so von euch. Na, dann schätze ich das. Dann würde ich sagen, höre ich hier an dieser Stelle auf. Falls ihr dann noch persönliche Fragen zu einzelnen Bibelstellen habt oder sagt, das hat mich jetzt nicht überzeugt, da würde ich aber gerne noch dieses oder jenes mehr zuhören, dann könnt ihr euch auch gerne noch an mich wenden. Ich werde jetzt noch eine Zeit lang hier bleiben. Einige der Bücher habe ich hier, das habe ich euch gesagt. Und wer gerne ab und zu bei Facebook was von mir hören will, der kann sich auch da bei mir melden. Dann übergebe ich das Wort hier wieder dem, der heute Abend dran ist.